Willkommen zu Wertewandelwachstum, dem Podcast für Menschen, die neugierig auf die Geschichten hinter unternehmerischem Erfolg sind. Ich bin Robert Manger und heute spreche ich mit Jan Pörschmann, im Hauptberuf Managing Partner von Ataris, über unternehmerische Haltung, seine Werte und was für ihn Wachstum bedeutet. Herzlich willkommen, lieber Jan.
Danke für die Einladung, lieber Robert.
Wie fühlt sich dein Tag an bisher? Warm oder geht's?
Warm ist es sicherlich. Und jetzt könnte ich sagen, etwas frech, etwas abgehoben.
Etwas abgehoben.
Aber damit meine ich gar nicht so sehr das abgehoben im Sinne von, dass wir über abgehobene Themen sprechen, sondern ich komme ja gerade aus 25.000, 30.000 Fuß Flughöhe hier reingeflogen von München und war am Wochenende auch schon mal auf 3.000 Meter gewesen bei einer Veranstaltung, über die wir nachher auch noch ein bisschen sprechen werden. Und insofern waren die letzten Tage durchaus Tage, die mich immer wieder in so eine Vogelperspektive gebracht haben. Und das arbeitet immer noch in mir.
Auf die Perspektive sind wir gespannt und darüber wollen wir natürlich später mehr hören. Vielleicht noch kurz zur Vorstellung, wer ist Jan Pörschmann? Wie gesagt, Managing Partner von Ataris. Was ist Ataris? Ataris ist eine digitale M&A-Manufaktur für technologiegetriebene Midcap-Unternehmen in Deutschland. Man könnte auch sagen, ein M&A-Berater.
Kurzfassung.
Genau. Jan verfügt über mehr als 25 Jahre Berufserfahrung als Führungskraft, Unternehmer, Investor, Beirat, Manager und hat in den vergangenen 20 Jahren über 100 Transaktionen begleitet.
Leider muss ich sogar noch korrigieren. Es sind 30 Jahre Berufserfahrung, das, was ich gerade mit Erschrecken festgestellt habe, und es sind 25 Jahre schon in M&A. Man sieht es an den grauen Haaren, es fühlt sich nicht so an.
Ich habe mich auch schon gefragt, was du gemacht hast, bis du angefangen hast zu arbeiten, weil ich ja ungefähr weiß, wie alt du bist. Prägend für seinen Blick auf Unternehmen ist seine internationale Biografie. Die finde ich wirklich beeindruckend. Mit Stationen in Brasilien, Portugal, Deutschland, Argentinien, England und den USA. Dein fachlicher Fokus liegt heute auf strategischen Tech-Deals im Bereich Industrial Tech. Kannst du mal zwei Sätze dazu sagen, was denn Industrial Tech bedeutet?
Also ich bin zumindest froh, dass wir uns in den letzten Jahren darauf mehr konzentriert haben, weil ich muss sagen, in den 25 Jahren kam ich mir vor, teilweise wie so ein Schweizer Taschenmesser. Ich habe in vielen Bereichen Transaktionen gemacht. Ich habe Modeunternehmen begleitet, ich habe Auspuffhersteller für Harleys begleitet, die letztlich die Geräte zum Klingen bringen. Und das war die Qualität. Und das waren nicht Themen, die mir unbedingt liegen. Du weißt, ich bin ja eher leidenschaftlicher Fahrradfahrer, wenn man mich als Biker bezeichnet. Aber in den letzten 5 Jahren ist bei uns ganz klar geworden, dass eins von den ganz großen Wachstumsfeldern in Deutschland, in Europa, das ganze Thema Automatisierung ist, das ganze Thema, was in Industrieunternehmen stattfindet, ob das die Logistik ist, die Intralogistik ist. Da haben wir tolle Unternehmen, die hier in Deutschland ansässig sind, die jetzt auch weltweit zukaufen, die alle software- und datengesteuert sind. Also das ist so ein Bereich, den liebe ich einfach und da finde ich, da passiert auch wahnsinnig viel. Die Robotik, da kann man immer wieder sagen, das wird aus China kommen, mag sein, dass die Hardware aus China kommt, aber ganz viel von den Daten und von der Software kommt eben dann auch aus den europäischen Unternehmen. Wir sprechen heute über Physical AI, über die ganzen Themen, wo dir auf einmal dieses Glas hier anfassbar wird und eben berechenbar wird, dass wenn ich zugreife, das Glas nicht springt und das auch nicht so wackelt, dass das Wasser rausgeht. Also diese ganzen Themen voranzubringen, Sensorik, IoT, alles, was da stattfindet, sind super spannende Themen und da haben wir in der letzten Zeit viele Transaktionen gemacht und die wollen wir auch weitermachen.
Ja, das ist sicherlich ein Bereich, der natürlich auch eine Antwort auf den demografischen Wandel in den westlichen Industrienationen jedenfalls teilweise bereithalten muss. Und es ist sicherlich auch ein Bereich, wo vertiefte Industriekenntnisse sehr, 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 sehr wichtig sind. Insofern Fokus auf diesen Bereich scheint mir sinnvoll. Sehr gut.
Zumindest verstehe ich davon mehr als von Biomedizin.
Oder von Modeherstellern.
Oder von Auspuffsystemen.
Vor der Gründung von Ataris, beziehungsweise dem Aufbau von Ataris, warst du noch in leitenden Funktionen bei 3M tätig und Vorstand einer banknahen Venture Capital Gesellschaft, also selbst damals schon im Bereich M&A unterwegs. Das zeigt sich dann auch darin, dass du seit Juli 2023 auch Vorstands- Vorsitzender des Bundesverbandes Mergers and Acquisitions bist und seit neuestem auch noch frisch ernannter Professor. Dazu hören wir sicher später mehr, da bin ich auch sehr neugierig.
Ich auch, vor allem, wie ich das alles noch in die 24 Stunden reinkriege, die wir alle gleichermaßen haben. Aber
ja, aber du bist ja eine Lerche, wie ich weiß. Das heißt, der Tag fängt sehr früh an. Insofern bin ich da ganz optimistisch. Und du hast ja auch vielleicht darüber, können wir gleich nochmal sprechen, dir einen Chief of Staff gesucht. Fand ich einen sehr interessanten Move. Auch gerade im Zeitalter von KI, Agentive AI etc., da noch eine wirkliche natürliche Person einzustellen. Auch das können wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen vertiefen.
Und übrigens verheiratet bin ich mit einer Eule. Und das hilft dann noch mal besonders, den Tag der Lerche in die Nacht reinzustrecken.
Ja, die Frage ist nur, an welcher Stelle quält sich dann die Lerche mehr? Abends mit oder morgens?
Ja, das ist, glaube ich, auf beiden Seiten gleichermaßen verteilt.
Wenn du dich selbst in drei Begriffen beschreiben müsstest, welche wären das? Und der schwierigere Teil, warum?
Ja, also wenn man dir das Substantiv nimmt, dann ist es tatsächlich das Schweizer Taschenmesser. Dann sind es mal zumindest mal drei Begriffe, aufgrund einfach der Vielfalt der Themen. Wenn man das jetzt mehr so in das Adjektivische bringt, dann ist das so, dass einerseits das Thema Leidenschaft, das bin ich nun mal. Dann ist das Thema kreativ. Ich liebe es, über neue Themen nachzudenken und kreativ darüber nachzudenken, wie man Sachen gestalten kann und nicht unbedingt grafisch, aber inhaltlich. Und das Thema nahbar. Ich bin vom Typ her jemand, den fühlt man, wenn man im Raum ist und da ist keine Fassade. Also insofern die Kombination Schweizer Taschenmesser mit den drei Attributen, das würde es ganz gut packen.
Das nahbare Schweizer Taschenmesser mit Kreativität.
Ja, das kannst du in die Hand nehmen, das hat Grip und viele Funktionen.
Das kann ich nachvollziehen, auch insbesondere die Nahbarkeit, wenn man sich jetzt so deine Vita und deine Position vielleicht heute so anschaut. Professor, Managing Partner, Vorstandsvorsitzender, wenn man dich kennt, dann ist das nicht zu spüren, sozusagen in deiner Attitüde gegenüber anderen Menschen. Also das kann ich so gut mitgehen und unterschreiben. Kommen wir zum Thema Werte. Auf deiner Profilseite steht der Satz, Teil der Lösung zu sein und nicht Teil des Problems. Das ist jetzt erstmal auf den ersten Blick logisch. Aber mich interessiert mehr, wann ist dieser Gedanke für dich zu einem Art inneren Kompass geworden?
Ich hatte das Glück, noch in einer Jugend aufzuwachsen, mit Eltern, die weit weg waren von Helikoptereltern, die mir sehr viel Freiraum und Freiheit gegeben haben in dem, was ich tun und machen kann. Und daraus habe ich was gemacht. Und insofern immer dieses Heft des Zepter des Handelns irgendwo in der Hand zu haben, etwas gestalten zu wollen. Und das fing in der Jugend an, wie ich meine Freizeit gestalte. Und so ging das immer weiter. Ich habe mein ganzes Leben selbst in die Hand genommen und entwickelt. Teilweise wieder den Rat von Personen, die mir nahestanden und sagen, also willst du jetzt wirklich diese Konzernkarriere verlassen und in dieses Venture Capital reingehen? Und das ist doch alles nicht sicher. Und dann wirst du auch noch Papa und dann wirst du jetzt ein Unternehmer werden. Und zum Schluss hat das dann aber alles irgendwie geklappt. Vielleicht nicht so, wie man es mal gedacht hat, aber ich habe halt gesehen, dass wenn man sich für etwas richtig einsetzt, dann kann man auch was bewegen. Und insofern ist das ein Thema, was mir mit in die Wiege gelegt wurde mit dem Raum, den ich bekommen habe und den ich mir dann aber auch genommen habe. So, und umgesetzt ist das natürlich so, dass wir in unserem Geschäft ganz häufig ja diese berühmten Gegensätze zusammendenken müssen. Wir haben einen Käufer, wir haben einen Verkäufer, die haben unterschiedliche Wert- und Preisvorstellungen, Strukturvorstellungen, Strategievorstellungen, Visionen. Und dann muss man überlegen, passt das zusammen und wie bringt man das zusammen oder passt das vielleicht auch besser nicht zusammen? Und sagt man mal besser, man haut eine Bremse rein. Können wir ja vielleicht nochmal drüber sprechen. Aber dieses Thema Gegensätze zusammenzudenken und das Glas halb voll zu sehen, nicht halb leer zu sehen, also all das sind so Plattitüden, aber das ist so meine Einstellung. Ja, das muss halt irgendwie gehen. Geht nicht, gibt's nicht.
Geht nicht, gibt's nicht. Und diese positive Grundhaltung, die merkt man, wenn man mit dir Zeit verbringt, wenn man mit dir arbeitet, dass das schon diese positive Grundhaltung, das ist schon auch, kommt, glaube ich, auch im Ausdruck zu dieser Teil der Lösung zu sein und nicht Teil des Problems.
Also ich bin eher ein Mutbürger als ein Wutbürger. Ne?
Ja, du, das liest man ja auch, wenn man seine LinkedIn-Beiträge verfolgt, liest man ja auch, dass du dieser Bewegung, die an allem immer nur was Schlechtes sieht und an allem nur rummeckert, etwas entgegenstellen willst. Und das hat ja auch was mit Werten zu tun und es hat auch was mit Teil der Lösung zu sein und nicht des Problems. Also kommen wir nochmal auf das Thema M&A. Das wird oft sehr zahlengetrieben wahrgenommen. Du sprichst gleichzeitig von Gegensätze zusammenbringen, von Empathie, Kreativität, Weitsicht. Wie bringst du diese eher soften, menschlichen Faktoren in harte Verhandlungen ein?
Jetzt muss man ja abgrenzen, in welchem Geschäft ich drin bin. Also mein Geschäft ist selten eins, wo ein Konzern einen anderen Konzern entweder eine Abspaltung oder eine Tochterunternehmung kauft und wo es dann vom Gefühl her schon sehr technisch wird. Und wo Risikodimensionen im Zweifel die perspektivischen Dimensionen überwiegen und bloß kein Risiko eingehen und ein Unterlassen besser ist als ein Unternehmen. Und damit bin ich auch bei dem Begriff Unternehmen. Ich habe ja häufig mit Unternehmerinnen und Unternehmern zu tun. Menschen, die in ihrem Leben was geschaffen haben, aufgebaut haben, entwickelt haben. Teilweise ganz jung, tolle Menschen kennengelernt, die unter 30 schon wirklich tolle Unternehmen aufgebaut haben und aus privaten Gründen, weil in dem einen Fall auf einmal Drillinge da waren, dann einfach die Kombination zwischen dem Unternehmertum und dem Familienleben einfach nicht mehr zu bewerkstelligen war. Dafür dann Lösungen zu finden und dann auch zu sagen, hier geht jemand raus und wie kann ich das einem möglichen Investor so erklären, dass da nichts verloren geht, sondern dass dann eben das Unternehmen auch weiterläuft, das kannst du ja nicht in einer Bilanz finden. Da musst du letztlich über das Unternehmen genau nachdenken, das genau verstehen und das dann auch vermitteln, was das Unternehmen macht und wie das macht und was die Person gemacht hat, die jetzt rausgeht, respektive was die Person machen wird, die drin bleibt. Und das ist zum Glück, bin ich in diesem Garten Eden, in diesem Paradies des Unternehmergartens unterwegs, dass ich ganz häufig einfach mit Menschen zu tun habe, die ihre Unternehmen aufgebaut haben und die für die eine Perspektive suchen. So, und diese Perspektive nach vorne zu zeichnen, diesen Blick durch die Windschutzscheibe zu werfen, zu überlegen, wer passt dann als Fahrer oder als Co-Pilot mit rein in so eine Transaktion, das ist ganz häufig so diesen Faktor Mensch zu finden. Und das ist eben mehr als dieses ZDF, Zahlen, Daten, Fakten, sondern es geht wirklich um die Menschen, um die Ideen, um die Kulturen, welche Unternehmen passen auch zusammen. Also wir können gerne über konkrete Beispiele sprechen, aber ich habe in dem einen Fall einem Unternehmen abgeraten, wohin zu gehen, wo es gefühlt kuschelig war, weil das Unternehmen zum Beispiel jemanden gesucht hat, der da mehr Disziplin und Struktur reinbringt. Haben die Verkäufer gesagt, naja, dann gehen wir dann doch lieber dahin, das fühlt sich so ähnlich an wie wir, das passt so. Und dann habe ich gesagt, ihr sucht doch aber eigentlich was anderes. Ihr sucht doch genau den, der jetzt den nächsten Wachstumsschub auslöst. Und das dann zu vermitteln, ich meine, das ist nicht meine Entscheidung, aber es ist meine Meinung. Und die bekommt man bei mir mit in den Prozess.
Ja, das glaube ich. Und als Berater ist es natürlich auch nicht so ganz einfach, wenn man in eine Situation steckt, dass eine Überzeugung besteht, dass ein bestimmter Schritt der richtige ist, man da mit seinen Werten sozusagen auch übereinstimmt und der Mandant, Klient, Kunde, dann sagt, ja, ich habe sie gehört, aber ich entscheide mich trotzdem für das andere. Wie gehst du damit um?
Also das ist in jedem Prozess eine Herausforderung. Und was mir geholfen hat, ist meine Erfahrung wiederum bei einem Konzern. Weil bei der Firma 3M, die ich über alles schätze, das war ein fantastischer Einstieg ins Berufsleben, bei so einem großen Haus anzufangen und trotzdem sehr innovativ, ging es eben schon so darum, wenn die Marketingleute was erklären und damit zu den Finanzleuten kommen. Und jetzt ist 3M steht ja für Minnesota Mining and Manufacturing. Und dieses Manufacturing, das ist ein ganz dickes M. Die haben dort das Sagen, wer welche Finanzmittel bekommt. Und jetzt musst du also als Marketier sagen, warum du vielleicht auch ein bisschen Geld für dein Kommunikationsbudget brauchst. Und das kannst du nicht erklären, indem du sagst, oh, hier musst du ein bisschen frischeres Grün einsetzen, sondern letztlich musst du erklären, was die Wirkung ist und warum wir damit die Maschinen mehr auslassen und die Geschichte ganz anders erzählen. Und teilweise ist es einfach die Verpackung, auf die es dann ankommt, die Sprache, die man spricht. Ja. Wir haben teilweise in Verkaufssituationen Menschen, wo wir gemerkt haben, die sind sehr fachlich getrieben, Punktbewertungsschemata gebaut und gesagt, füllt das mal aus, bewerte selbst, gewichte selbst, leg das mal übereinander, versuch mal rauszufinden, was ist gleich, was ist nicht gleich. Ich habe mit einer Vibe-Coding-Plattform jetzt einen Gesellschafter-Kompass gebaut, mit dem ich Termine teilweise starte, und ich teilweise in Situationen starte, wo es mehrere Gesellschafter gibt, wo wir intransparent Transparenz schaffen, weil ich die Leute Fragen ausfüllen lasse und sie nicht wissen, was der andere ausfüllt, und zum Schluss wird übereinander gelegt, wie deckungsgleich oder wie asymmetrisch die Antworten sind, um dann nämlich genau einen Prozess starten zu können, weil man die Absprungbasis kennt. Also solche Instrumente einzusetzen, helfen dann, um Transparenz zu schaffen. Und insofern, da liebe ich natürlich auch die Technik, die mir dabei hilft. Und in anderen Situationen hatten wir jetzt einen Unternehmer, der hat das tatsächlich mit seiner Coach gemacht, und der hat das Prinzip der Familientherapie, der Aufstellung genommen und hat zwei Alternativen im Rahmen einer Aufstellung bewertet.
Interessant, weil ich bin ja kein Experte in dem Bereich. Dieses Thema Familienaufstellung ist bei mir eher so im Bereich Esoterik abgelegt, dass sowas in...
Es kann funktionieren, weil der Bauch, diese unwahrscheinliche Kraft der Intuition, die ja unwahrscheinlich viele analytische Faktoren verdichtet in ein Gesamtgefühl. Und eben dieses Punktbewertungsschema, das ist für den Analytiker gut. Für den Bauchmensch ist dieses ich nähere mich etwas und wie fühlt sich das an? Also wer diese Gefühle zulässt, für den können solche Aufstellungen sehr hilfreich sein, um mit einer Situation, aber das muss moderiert werden. Ich kann nicht einfach hier zwei Figuren hinstellen und sagen, willst du blau oder rot? Sondern da brauchst du schon einen Profi, der dich da moderiert. Und also es gibt unterschiedliche Methoden, um sich dem Thema zu nähern.
Was ist denn Jan Pörschmann, Analytiker oder Bauchmensch?
Eine Frage, die mir ein Coach mal gestellt hat. Du darfst eine Sache behalten, dein Kopf oder dein Herz. Was gibst du ab?
Schwierige Frage.
Und als Mensch, der wahnsinnig viel in seinen Kopf reingesteckt hat, ob das Ausbildung ist, ob das mit anderen Menschen reden ist, ob das Literatur ist. Also ich glaube, da oben, da gibt es viele kleine Schublädchen, wo ganz viel drin steckt. Habe ich natürlich gesagt, den kannst du ja nicht abgeben. Ja. Und habe dann gesagt, dann gebe ich mein Gefühl ab. Und danach ja, haben wir versucht, gemeinsam nochmal Themen zu durchdenken und sagen, jetzt näher dich dem mal nur gedanklich und triff mal Entscheidungen. Und mir ist so aufgefallen, wie wahnsinnig schwer mir das fällt. Das war natürlich synthetisch, aber ich habe immer versucht, das Gefühl rauszuholen. Schreib auf, bewerte. Und wie fühlt sich, also wie siehst du das danach? Ja? So. Und jetzt schaltet man das Gefühl wieder ein. Ich persönlich glaube, wenn man eine Nähe zulässt zu seinen Gefühlen, sind die deutlich wertvoller, gerade bei solchen Fundamentalentscheidungen, als der reine Kopf.
Ja, da kommt ja auch dieses Schlaf mal drüber.
Genau. Das hochwertvoll.
Also für mich kann auf jeden Fall die Frage ganz klar, ich bin eher der Bauchmensch.
Ja. Und du bist ja auch ein Wissensarbeiter. Du hast ja auch sehr viel in deinen Kopf reingesteckt.
Manchmal klemmen die Schubladen ein bisschen, aber prinzipiell funktioniert es einigermaßen. Das stimmt.
Das ist in Tauchersprache gesprochen, Fishing for Compliments.
Fishing for the Shark. Fishing, genau, ja. Kommen wir gleich auch nochmal kurz zu. Eine wichtige Frage, die ich wirklich von dir auch nochmal beantwortet haben möchte. Gab es in deiner Laufbahn einen Moment, in dem du für deine Überzeugung eingestanden bist, obwohl der einfachere Weg wirtschaftlich viel besser gewesen wäre?
Mehrfach. Ich denke mal, jeder, der einen unternehmerischen Hintergrund hat, kennt die Situation, dass man sich fragt, ist das jetzt gerade noch das Richtige, was ich hier mache oder nicht? Und wie viel Risiko lade ich mir noch auf? Und diesen Weg des kleinsten Widerstandes dann irgendwann zu gehen, ist so verlockend. Aber auf der anderen Seite ist immer die Frage, was ist der Preis, den man dafür zahlt? Und ich hatte natürlich, als damals meine Kinder zur Welt kamen und diese wirtschaftliche Unsicherheit, ich bin in ein Geschäft reingegangen, ich hatte ja von Tuten und Blasen keine Ahnung. Wenn man ehrlich ist, ich bin kein M&A-Mann von der Ausbildung. Ich habe mir das jetzt über 25 Jahre beigebracht und meine es jetzt auch sehr gut zu beherrschen. Nein, M&A 25. Und habe das da viel gelernt, aber in den Anfangsjahren eben nicht. Und dann hast du junge Kinder und dann im Zweifel kommt dann mal auf einmal kein Geld mehr aus dem Geldautomaten, wenn du zu Hause die EC-Karte reinsteckst. Und das sind so Momente, wo du sagst, Mensch, ich könnte aber doch jetzt in Konzern gehen. Es gab genügend Angebote, in irgendwelchen Konzernfunktionen ein paar hunderttausend Euro im Jahr zu verdienen. Und die kamen halt im unternehmerischen Leben am Anfang nicht so schnell an. Wir hatten Glück. Leider war das eben Anfängerglück. Und haben dann auf der Basis sind wir weiter geschwommen und haben dann sehr schnell gedacht, jetzt wachsen wir mal. Und dann hatte ich auf einmal mit, ich glaube, ich war 35 hatte ich auf einmal 20 Leute und dachte, ach, das läuft doch alles ganz leicht, aber es lief nicht leicht. Ja. Und das war der Moment, dann zu sagen, man hält jetzt durch und man geht jetzt trotzdem weiter, weil man an sich glaubt und weil man meint, wenn man jetzt einmal aus dem Fehler gelernt hat, wird man ihn in Zukunft besser machen oder vermeiden und es anders machen. Das waren schon harte Momente.
Ein großer Einschnitt war bei euch, bei dir sicher auch die Neupositionierung von Proventis zu Ataris.
Ja.
23 war das. Was war denn der entscheidende Auslöser für diesen Schritt? Was sollte die neue Marke stärker ausdrücken? Und wie habt ihr diese Entscheidung, das hast du ja wahrscheinlich nicht alleine getroffen, sondern mit deinem Co-Managing-Partner Rainer, was waren da eure Beweggründe?
Wie viele Stunden haben wir Zeit?
Okay, also ich versuche es kurz zu machen.
Das ist ja die große Kunst.
Also, jetzt der Kopfmensch fängt mal an. Der Kopfmensch sagt, als Marketier habe ich gesagt, eine Marke muss für irgendwas Besonderes stehen. Und die Marke Proventis, die ich bei einer, es könnten vielleicht auch zwei Flaschen Wein und einem kleinen Lateinwörterbuch irgendwann mal kreiert habe, das war noch in der Zeit, als alle Domains auch verfügbar waren und. Haben wir gesagt, das machen wir jetzt mal und dann ist das Konzept immer weiter gewachsen und das war dann auch tolle Leute, die da zusammengekommen sind, aber wir waren ein Bauchladen von verschiedensten Sektoren und Arten von Projekten, die wir gemacht haben. Tolle Leute im Chemiebereich, tolle Leute im Retail-Bereich. Wir haben die Tech-Deals gemacht. Also es war so, aber wofür stand denn jetzt Proventis? Und dann haben wir mit auch einer Agentur dran gearbeitet und haben gesagt, so was könnten das jetzt sein? Und dann kam so raus, ja, das sind die Menschen. Und dann wurde M&A in Menschlichkeit und Augenhöhe definiert. So, das fand ich ja, kann man schon mal machen. Aber zum Schluss ist es ja so, also willst du jetzt den M&A-Berater, der in Anführungszeichen nur nett ist? Und nur menschlich ist. Und das ist eine wichtige Komponente, aber es ist nicht die entscheidende. Sondern wenn du dann...
Was ist denn die entscheidende?
Die entscheidende ist ja, du brauchst ja jemanden, der dich durch so einen Prozess durchleiten kann und wirklich weiß, was für dein Unternehmen und für dich und deine Mitarbeiter und die Kunden und die Produkte auch wirklich passt. Und da muss ich schon klar sagen, wenn ich jetzt ein Modeunternehmen berate und ich suche einen Finanzinvestor, dann traue ich mir das noch zu. Wenn ich jetzt aber zwei Modeunternehmen zusammen verheirate und über eine gemeinsame Vision rede, dann bin ich fernab von jeglichem Kompetenzfeld, in dem ich irgendeinen Wert stiften kann. Und dann lande ich auf der Zahlen-, Daten-, Fakten-Ebene.
Ja, verstehe.
Und Ataris ist das, was ich immer machen wollte. Ich war als kleines Kind schon Technologiefreund. Ich habe mein ganzes Leben lang schon gerne Knöpfe gedrückt, teilweise zu viele, wie meine Eltern sagen. Und dann stand der Roomservice vor der Tür, der da nicht angefordert war, aber der kleine Jan hat auf den Knopf gedrückt. Und auf solche habe ich viele gedrückt in meinem Leben. Und diese Leidenschaft für Technologie, die leben wir in Ataris aus. Wir haben ein Team, was sich einfach auch unwahrscheinlich wohlfühlt mit Technologietransaktionen. Und da können wir dann auch helfen. Wir können dann auch verstehen, wie eine Softwarearchitektur aussieht, wie sich auch jetzt gerade, riesenspannendes Thema, wie entwickelt sich Software weiter? Wir sprechen von dieser SaaS-Pokalypse, wo man sagt, durch die SaaS-Welt, das war ja lange Zeit, SaaS-Software as a Service, ja, das war ja so der Wechsel von, wir verkaufen Software-Lizenzen mit Maintenance-Verträgen hin zu, wir vermieten Software, stellen sie in die Cloud und zahlen monatlich oder jährliche Rechnungen. So, das ist ja das Modell, das ist in den letzten 4-5 Jahren oder jetzt davor, ein bisschen vor ChatGPT, war das Name of the Game in der Softwareindustrie. Unternehmen wurden auf einmal wieder nach Umsatz bewertet und nicht nur nach Ertrag. Man hat 7-8 Mal diesen sogenannten ARR, den Annual Recurring Revenue, bezahlt. Also Umsatzbewertungen, ja, das ist, also ich bin immer noch ausgebildet, dass der Ertrag macht die Musik, nicht unbedingt der Umsatz. Aber natürlich dieses Thema sehr nachhaltiges, sehr, sehr sticky Geschäft, sehr stabiles Geschäft.
Abo-Modell halt.
Abo-Modell, ja, wunderbar. Damit kann man Geld verdienen.
Ja.
Darauf haben wir uns eine Zeit lang konzentriert. Jetzt aktuell passiert etwas, was halt alle sagen, man kann ja mit Claude und anderen Modellen alles innerhalb von Sekunden vermeintlich nachbauen. Das Vibe-Coding, die Lovables, die Bowls, die etc. dieser Welt. Ruckzuck baut man seine Software selber. Selbst ich fange an, kleine Dinger übers Wochenende selbst zu bauen. Macht eine mega Spaß. Aber wenn man es dann wirklich mal skalieren will, wenn man Cyber Secure machen will, wenn man die Data Layer unten drunter sauber miteinander vernetzen will, wenn man Performance hinbekommen will, dann sind das alles Themen, da brauche ich dann wieder Profis. So, wie das jetzt weitergeht, wie es mit den Personios dieser Welt weitergeht, wie es mit den Celonis dieser Welt, den SAPs und.
Personios,
eine Software, die spezialisiert auf das ganze Thema Personalwesen. So, da sind viele Personaldaten drin, Akten drin, da ist auch das Thema Mitarbeiterentwicklung drin, aber die muss jetzt auch intelligent werden. Das tut sie auch schon, aber das ist jetzt, jetzt kostet das auf einmal Geld. Früher hat man Software irgendwo installiert, der Betrieb der Software hat den Softwarehersteller nichts mehr gekostet.
Ja.
Die Software von heute kostet im Betrieb auf einmal wieder Geld, weil da muss ich ja bei den großen Herstellern von diesen sogenannten Foundation Models, also von den ChatGPTs und von den Geminis oder von also Google oder von Claude, Anthropic, muss ich ja Tokens einkaufen. Also sprich, ich muss den Betrieb des Modells mit einkaufen, um Antworten zu produzieren. Das kostet Geld. Auf einmal gehen Softwaremargen von 90% vielleicht auf 10% oder auf minus 10% runter, je nachdem, wie teuer der Betrieb der Modelle wird. Und das ist ein Riesenumbruch. Und jetzt kommen wir wieder zu diesem Thema. Das ist etwas, da braucht man jetzt auch, wenn man selber Softwarehersteller ist und man sucht für sein Unternehmen einen Finanzpartner oder einen strategischen Partner, muss ich jetzt jemand an der Seite haben, der diese Dynamiken zumindest mal versteht. Wir haben alle noch keine Antworten, wo das hingeht. Aber du solltest es verstehen. Und das war ja deine Frage, warum Ataris? Wir wollen uns auf solche Themen konzentrieren, sie verstehen und sie nach vorne entwickeln können und Unternehmen dabei begleiten können, wenn sie ihren richtigen Partner suchen.
Also der Wandel ging letztlich dahin von mehr Breite zu mehr Tiefe.
Zu mehr Tiefe.
Zu wirklich, ich meine, du bist ja auch mein persönlicher Technologieratgeber. Insofern dieses Interesse, das ist bei dir ja schon immer vorhanden gewesen, hast du ja auch eben gerade nochmal gesagt, aber diese tiefe Industrie, dieses tiefe Industrie-Know-how, das ist letztlich das, was der Auslöser war, dass sie ja.
Genau.
Kommen wir nochmal zum anderen Thema im Bereich Wandel.
Ja.
Bundesverband M&A, Vorstandsvorsitzender. Klingt super, ich habe ja auch schon ein bisschen was mit dem Bundesverband zu tun gehabt. Was hat dich dazu bewegt? Das ist ja mehr als ein Marketing-Tool. Ja?
Also. Ja, absolut. Also als Marketing-Tool kann ich das auch nicht wirklich einsetzen, weil ich sag mal, die wenigsten Technologieunternehmen kennen den Bundesverband. Der Bundesverband, das ist etwas, das geht auf einen Gedanken zurück, der schon über 30 Jahre alt. In einem Führungsnachwuchskräftetraining von 3M wurden wir mal gefragt, überlegt mal, wie eure Karriereplanung aussieht. Eine unwahrscheinlich schwierige Frage für einen damals 26- oder 27-Jährigen. Wir haben uns alle irgendwo festgemacht an Funktionen im Konzern und könnte ich mal vielleicht General Manager werden oder so. Und dann hat uns der Coach natürlich gesagt, das ist nicht das, was ich will. Ich will jetzt von euch keine Position hören, sondern ich will wissen, wie ihr euer Leben in die Zukunft gestalten wollt. Und zwar das Arbeitsleben und das Privatleben. Und nach einer Wochenend-Iterationsschleife mit viel Fremdbild-Selbstbild-Abgleich ist dann bei mir so ein 4-Dekaden-Plan rausgeworden. Dekade 1 bis 35 habe ich mir gegeben, will ich meinen Werkzeugkoffer gefüllt haben mit Wissen, mit Erfahrung, mit Tool-Umgang. Ich möchte einfach wissen, wie man unternehmerisch und wie man auch als operativ tätig ist. In der Phase 2 war dann mein klarer Gedanke, ab 35 will ich mein erstes Unternehmen entweder kaufen oder aufbauen. In der Phase 3, also ab 45, will ich an verschiedenen Unternehmen beteiligt sein. Aber so das Modell Perlenkette. Ich habe so ein Unternehmen und bin dann an verschiedenen beteiligt. Und in der Phase 4, so ab Mitte 50, da möchte ich in so ein Payback gehen, wo ich das, was ich alles erfahren habe, da reingesteckt habe, da oben in diesen Kopf und dieses Herz, möchte ich was zurückgeben. Und rund um diese Phasen, die haben so mehr oder weniger auch funktioniert, kam dann diese Frage, willst du dich in diesem Bundesverband noch stärker mit engagieren?
Ja.
Und das war so, ich wusste nie, was dieses Payback sein kann. Stifte ich irgendwas an eine karitative Organisation? Übernehme ich eine Professur? Was mache ich? Und dann kam eben dieses Thema, was kannst du gesellschaftlich machen? Und ich glaube, dass M&A hier in Deutschland noch komplett unterbewertet eingesetzt wird, gerade im Mittelstand.
Ja, da sind wir schon zu zweit. Ja.
Und da gibt es viele Gründe für. Und wir kommen halt aus einem System, das ist bankenfinanziert. Wir kamen über Kreditfinanzierung, ist dieser deutsche Mittelstand, ist dieses deutsche Wirtschaftswunder entstanden. Und das Heiligtum war immer das Eigenkapital. Und die angelsächsischen Strukturen sind sehr stark auf das Eigenkapital ausgerichtet. Da hat man schon sehr früh auch privat eine Vermögensanlage, Aktien. Aber auch jedes Unternehmen, da hängt keiner an der Aktie, weil das eine Generationenaktie ist, sondern eine Aktie ist letztlich ein Produkt, was an einem Vermögensgegenstand hängt, was man einsetzen kann für verschiedene Sachen. Man kann es auch als Währung einsetzen, um zum Beispiel andere Firmen zu kaufen. Man kann es als Währung einsetzen, um Kapital aufzunehmen und Menschen zu beteiligen an seinem Unternehmen. Die Mitarbeiter zu beteiligen. All diese Themen, das wird meines Erachtens gerade so in diesem stabilen, guten deutschen Mittelstand noch viel zu wenig eingesetzt, sich dafür einzusetzen und das Wissen, das Know-how, die Erfahrungen, die Impulse zu vermitteln, das war das, was mich gereizt hat am Bundesverband M&A. Und deswegen machen wir da auch viele Wissenstransferveranstaltungen mit den Excellence Days, mit Shift and Change, mit den M&A Awards, wo man eben auch teilhaben kann an den Methoden, wie es andere gemacht haben.
Ich habe jetzt auch einen Ausbildungsstudiengang, in Anführungszeichen.
Jetzt entwickeln wir gerade einen Zertifikatskurs zum M&A Professional mit der TUM in München zusammen. Ja. Und wir gesagt haben, auch hier, mir ist aufgefallen, das ging ja schon mir selber so, wie wirst du jetzt eigentlich M&A-Berater? Jetzt kannst du entweder bei einer von den großen Investmentbanken arbeiten. Wenn man aber ehrlich ist, lernt man dort immer nur sehr, sehr fragmentiert irgendetwas. Oder ich kann in einer Boutique anfangen, da kannst du Glück und Pech haben, dass sie auch in dich investieren und dir auch Freiraum geben. Oder wir schaffen jetzt sowas, was wir jetzt gesagt haben, wir machen mit dem Zertifikatskurs ein einjähriges Programm, um durch alle Phasen und auch alle Situationen im M&A-Prozess durchzugehen, Theorie und Praxis miteinander zu verweben, um danach auch das Wissen zu transportieren, was man braucht. Wenn man zum Beispiel auch als mittelständischer CFO sagt, auf einmal hat mein Unternehmen eine Größenordnung, dass man jetzt über M&A sich weiterentwickeln kann.
Ja.
So, und für diese Zielgruppe bauen wir das. Das macht auch eine Menge Spaß. Das ist anstrengend. Das sind alles hochintelligente Menschen, die alle ihre eigenen Agenda haben.
Meinungen
und sehr viele Meinungen, die es dann zusammenbringt und dann greift das Prinzip Gegensätze zusammendenken.
Ja, sehr gut, da schließt sich der Kreis. Ja, du hast gerade über Zurückgeben gesprochen. Dazu passt natürlich jetzt auch deine neue Rolle als Professor in Bristol. Wir sind gerade beim Thema Wandel. Wandelt sich jetzt der M&A-Professional in den Lecturer oder ist das ein...
Also nicht zum Glück, das würde mir auch Spaß machen, aber der Kern ist keine Vorlesungstätigkeit, sondern es ist eine Forschungstätigkeit. Und der Grund...
Noch mehr Schubladen füllen da
oben. Noch mehr Schubladen, aber nicht nur für mich, sondern für andere.
Okay.
Wir haben... Wenn man sich das mal anschaut, wo zum Beispiel das amerikanische Vermögen herkommt, dann sind das 7 Unternehmen, die letztlich die gesamte amerikanische Wirtschaft nochmal verdoppelt haben. Die gab es vor 20 Jahren alle noch nicht. Warum gibt es diese 7 Unternehmen in den USA, die so erfolgreich sind, dass sie viel mehr wert sind als der gesamte Rest der amerikanischen Unternehmen? Und wie schaffen wir es, dass es solche 7 Unternehmen auch in Europa gibt? Wie schaffen wir aus Startups, Scale-Ups und Grown-Ups, und viele von den deutschen Start- und Scale-Ups landen im Zweifel in dem Valley of Death. Die werden dann nicht weiterfinanziert. Da fehlt dann einfach die Brücke in die nächste Stufe, in die nächste Wachstumsstufe. Und die Chance wurde mir jetzt gegeben an der Bristol University. Dort soll ein M&A Excellence Center jetzt entstehen, rund um meinen Vorstandskollegen vom Bundesverband, den Florian Bauer, der dort ganz viele Menschen zusammenbringt aus Theorie und Praxis. Und meine Rolle ist ausschließlich das Forschungsfeld Scale-Ups. So, und da bringe ich Erfahrungen mit und bringe Kontakte mit und versuche, junge Menschen dazu zu bekommen, zu verstehen, woran scheitert es. Es ist ein Mindset-Thema, könnte sein. Kapitalthema ist auch so. Wir haben viel Kapital, aber fehlallokiert. Ist es ein Regulierungsthema? Es gibt viele Themen, die zum Beispiel, oder viele Beispiele, wo man sowas wie Lilium jetzt sieht. Lilium ist an einem Regulierungsthema primär gescheitert, dass letztlich Auflagen an Lilium gestellt wurden, die nicht erfüllbar sind, rein aus mechanischen Gründen.
Die Lilium sind die mit den Drohnen.
Lilium sind letztlich genau die mit Elektromotoren fliegenden Hubschrauber. So, und das war so ein Beispiel, ein Milliarden-Investment, was nicht funktioniert hat, weil alles doppelt und dreifach redundant hätte sein müssen. Also es wurden die gleichen Sicherheitsanforderungen gestellt wie an die Verkehrsfliegerei, nicht wie an einen Hubschrauber. Und dann mussten halt so und so viele Rotoren alle auch noch mehrfach in diesem Instrument verbaut werden. Und dann ist irgendwann die Traglast nicht mehr da, dann habe ich mehr Motoren als Passagiere und dann finden wir gemeinsam den Fehler sofort.
Ja, also Regulatorik wäre sicherlich auch nochmal für einen eigenen Podcast.
Ja, und das aber zu verstehen, wie da die Zusammenhänge sind und was man tun kann und bei welchen Unternehmen, es gibt ja auch tolle Unternehmen, wo das gut funktioniert und klappt, also sowohl aus Erfolgen als auch aus Misserfolgen lernen, das ist das, was ich mit der Professur mache. Und da ich nicht selber forschen werde, sondern Forschungsarbeiten begleite, im Zweifel durch die richtigen Kontakte, vielleicht auch den ein oder anderen Kapitalgeber, hoffe ich, dass ich das in meinen Zeitkontingent reinbekomme. Und der Chief of Staff wird mir sicherlich noch helfen. Das ist nämlich tatsächlich so das Thema, der eine denkt, der andere macht. So ein bisschen diese Logik mit Lukas habe ich jetzt jemand gefunden, der sehr viel Spaß daran hat, all diese Ideen auch letztlich in einen Aktionsradius reinzubringen, dass das nicht nur auf einem weißen Blatt Papier stehen bleibt, sondern auch wirklich Realität wird.
Also die Umsetzung.
Die Umsetzung.
Viele Themen schon im Bereich Wandel. Jetzt kommen wir noch ganz kurz zum Thema Wachstum. Nach allem, was du heute erreicht hast, Professor, Managing Partner, Bundesvorsitzender etc., Vorsitzender des Bundesverbands etc., was ist denn die nächste Herausforderung, die dich wirklich in Bewegung bringt? Ich sage nicht Marathon, bitte.
Mit Sicherheit nicht. Nein, es ist also die Herausforderung ist vergleichbar mit einem Marathon, weil das wird eine lange Distanz werden. Und das knüpft an mein Eingangsstatement mit dem Abgehobenen.
Ja.
Wir hatten jetzt unseren ersten Antares Future Summit am Wochenende auf 3000 Metern in einer tollen Location, wo von James Bond Spectre Ausschnitte gedreht wurden. War eine fantastische Location, toller Blick. Und es war eben nicht nur die Location, sondern es waren auch tolle Menschen, die ich da zusammengebracht habe. Und das war ein komplettes Experiment. Es gab keine wirtschaftliche Intention da hinten dran, dort Geld zu verdienen oder irgendwelche Deals zu machen, sondern interessante Menschen zusammenzubringen, um über Zukunftshandlungsfelder dieses Landes zu sprechen. Was könnte das sein? Und das waren Themen wie der neue Generationenvertrag. Das waren Themen wie gesund altern. Das waren Themen wie KI als Betriebssystem der deutschen Wirtschaft. Wie können also diese Themen, in Summe waren es 8 Handlungsfelder. Und unser Auftrag war einerseits, oder unsere Idee war einerseits mal zu formulieren, was das genau ist und wie die Sachen zusammenhängen. Aber zum Zweiten auch zu identifizieren, was wir tun müssen, damit eben diese Handlungsfelder nach vorne auch eine Perspektive bieten, damit Deutschland aus diesem, Arnold Wirth hat es diese Woche so schön gesagt, aus diesem unter dem Mehltau des Wohlstand liegenden Landes wieder etwas machen können. Wir kommen aus einer Wirtschaftswunderwelt in der Nachkriegszeit. Da ging es um das Thema Ludwig Erhard, Wohlstand für alle. Man wollte von etwas weg, aus einem zerbombten Land wieder etwas machen und das hat Menschen geeint. Und was kann das heute sein? Was ist der Moonshot oder der Mars-Shot, um in Elon Musk-Sprache zu sprechen, den wir für Deutschland brauchen?
Ja.
Und das ist so etwas, was da rausgekommen ist, fand ich sehr spannend. Das war nicht, dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt zur Versicherungsbranche gehen und die Kapitalallokation verbessern und mehr Geld in Technologieinvestitionen hinbekommen. Sicherlich ein spannendes Thema, aber da gibt es Menschen, die können das im Zweifel besser als wir. Aber was wir ganz klar dort definiert haben ist und erkannt haben ist, hinter allem steht die Frage, wo wollen wir eigentlich hin? Weil heute, wir wollen gar nicht wo weg. Wir leben in einem wunderschönen Land, uns geht's gut. Die meisten sind gesundheitlich gut versorgt. Natürlich nicht perfekt, aber wo gibt es schon das Perfekte? Aber im Vergleich zu anderen Ländern ist Deutschland ein fantastisches Land und ich möchte es nicht missen. Nichtsdestotrotz haben wir die Frage, wie machen wir dieses Land enkelfähig? Wie schaffen wir es, dass auch unsere übernächste Generation das Gleiche über dieses Land sagt und sich hier wohlfühlt und die besten Köpfe dieser Welt hier leben wollen und dieses Land mitgestalten wollen? Und dafür brauchst du ein neues Leitbild, ein Nordstern. Und mit Ataris haben wir einen kleinen Sternbild gebaut, wo wir sagen, das ist das Sternbild für die Technologieberatung. Unsere Idee ist aktuell, wie finden wir als Menschen, die die Zukunft gestalten wollen, und zwar indem sie sie machen und nicht nur darüber reden, wie finden wir ein neues Leitbild? Und das bewegt mich seit unserem Gipfeltreffen im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich bin gerade in der Phase, wo ich jetzt Menschen zusammenbringe, die ähnlich denken, um zu schauen, ob man daraus nicht eine Bewegung machen kann, im positiven Sinne, in einem gesellschaftlichen Sinne, nicht in einem politischen, sondern in einem gesellschaftlichen Sinne.
Die Frage hast du mir jetzt sozusagen kaputt gemacht. Die Frage wäre gewesen, Jan Pörschmann in der neuen politischen Partei?
Nein, nein. Das wird nicht die Partei sein, das bin ich nicht. Ich mag nahbar sein, aber ich bin kein Diplomat. Ich spreche viel zu gerne aus, was ich meine und wofür ich auch stehe. Das ist in einem politischen Kontext nicht immer lauter oder gewollt.
Das kann aber einem durchaus auf die Füße fallen.
Aber in einem Think Tank, ja. in einer Bewegung, vielleicht ist es eine Fridays for Future-ähnliche Bewegung, die aber letztlich Menschen eint und nicht trennt. Ja. Die verbindet und die nach vorne orientiert ist, die nicht dogmatisch ist, die ideologiefrei ist, aber eine Perspektive bietet. Und die im Zweifel endet mit einer Überschrift in einer uns allen bekannten Zeitung, die insbesondere dafür steht, Überschriften in drei Wörtern sagen zu können.
Ja, in möglichst großen Lettern.
In großen Lettern. Und das ist Wohlstand für alle ist es nicht mehr. Das haben wir heute. In der großen Masse haben wir das heute schon. Aber was ist das, dieser Drei-Wörter-Satz, der uns antreibt, die Extrameile zu gehen?
Müssen wir uns, wenn es weiter fortgeschritten ist und ihr die Ideen habt oder die Antwort auf die drei Buchstaben, dann ja, würde ich die
also
sehr
ich
gerne hören.
Ich suche aktuell Partner, ja. Ich sage das ganz deutlich. Ich habe gesagt, es gibt einen Teil, da geht es um das Kreieren von dieser Idee. Es wird einen zweiten Teil gehen, da geht es um das Finanzieren von dieser Idee, weil das macht man nicht mal eben noch nebenher. Ja. Und der dritte Teil ist um das Kommunizieren. Und unser verwegenes Ziel ist, dass es uns gelingt, vor 2029 eine Mehrheit in Deutschland mit dieser Idee zu erreichen, die so dahinter steht, dass dann auch möglicherweise Wahlen zukunftsorientiert ausgehen. Und mehr will ich nicht sagen, was auch immer dann, welche Partei auch immer diese Zukunftsideen dann aufgreift, das ist nicht mein Thema.
Da sind wir gespannt. Die Kontaktdaten werden wir in den Shownotes bereitstellen. Wer sich hier in dieser Hinsicht engagieren möchte, sehr, sehr gerne. Wir werden das Thema auch nochmal offline vertiefen. Vielleicht noch zum Ende ein beliebtes, in Anführungszeichen, Spiel von mir. Also ich mag es gerne. Begriffspaare. Ich gebe dir jetzt zwei Wörter und du sagst A oder B und wenn du magst, einen Halbsatz warum. Ägypten oder Malediven?
Galapagos. Das ist nicht erlaubt, oder?
Doch, natürlich. Natürlich, das ist ja nur eine Leitlinie. Sehr schön. Ja, das kommt, beantwortet eigentlich schon die nächste Frage, Koralle oder Großfisch?
Großfisch.
Primitivo oder Chianti?
Oh, das ist eine schwere Frage. Weil ich weiß ja, wer mir diese Frage gerade stellt.
Es gibt aber keine falsche Antwort.
Es gibt keine falsche Antwort. Ich würde mal sagen, wenn du mir hilfst, den richtigen Chianti auszuwählen, dann gerne auch mal einen Chianti.
Ja, ich hatte es gehofft, dass du das sagst. Filet oder Ribeye?
Ribeye. Geschmack ist wichtig.
Ja, trotz des Fetts.
Das gibt ja den Geschmack.
So ist es. Apple oder Android?
Ja, bedauerlicherweise nicht BlackBerry.
Das war denn immer noch dein erfolgreichster LinkedIn-Post aller Zeiten oder hast du inzwischen den übertroffen?
Ich habe ihn übertroffen und mit einer erschreckenden Erkenntnis.
Sex sells
in einer gewissen Form, weil ich versuche ja mit meinen LinkedIn-Posts nicht unbedingt etwas zu vermarkten, sondern Ideen zu verbreiten, die hoffentlich was bewegen. Also meine Intention ist ja immer, das, was ich da sende, soll ja auch einen Nutzen stiften. Und wenn es nur ein Gedanke ist, den ich irgendwo anrege. Und dann habe ich auf dem Weg zur Professur nach Bristol ein Foto von mir im Flugzeug gemacht mit einer Krawatte und habe nur darüber gesprochen, dass ich mir wie ein absoluter Exot vorkam, wie so ein Großfisch am Münchner Flughafen, weil ich der einzige Mensch war an dem ganzen Flughafen mit Anzug und Krawatte zu einer morgendlichen Uhrzeit. Also wir sprechen nicht von einem Samstagmittag um 14 Uhr. Und darüber habe ich berichtet und dieser Post, der ist mittlerweile sechsstellig von der Viewership für etwas, wo ich einfach eigentlich das nur als Cliffhanger bauen wollte, ja, um am nächsten Tag zu sagen, und übrigens deswegen habe ich die Krawatte an.
Ja.
Und da sieht man, dass auch LinkedIn Boulevardesque ist und steht halt auf so einfachen Content. Und dann können wir uns mit hochtrabenden Themen und wohlmeinenden Aussagen viel Mühe geben. Es ist zum Schluss eine Kombination, die es dann ausmacht.
Aber wir sollten nicht aufhören.
Und das werde ich nicht
vernünftigen
machen.
Content auf LinkedIn zu posten. Ich habe den Post auch gesehen und dachte schon, dass das viral geht, weil da gibt es, es ist so umstritten, dieses Thema Sneaker oder Lederschuh und Krawatte, ja, oder nicht. Und da hat jeder eine Meinung zu. Also, aber interessant, weil dann hat sie aber deinen BlackBerry-Post lange gehalten als Nummer 1.
Ja, genau.
Wie kamen wir drauf? Achso, Papier oder Tablet?
Mittlerweile Tablet.
E-Auto oder Verbrenner?
Fahrrad.
Sehr gut. München oder Mailand?
München.
Anzug oder Jeans?
Anlassabhängig.
Bevorzugt? Anlassabhängig.
Das ist wirklich anlassabhängig. Ja, ich liebe es wirklich. Ich hab gerne gute Anzüge an und auch gerne auch mal eine Krawatte an. Also ich bin gerne gut angezogen. Ja. Versuche nicht overdressed zu sein, aber auch nicht underdressed zu sein. Und manchmal ist die Kombination mit einer guten Jeans und Lederschuhen und einem Sakko oder manchmal ist es halt auch ein Anzug. Wobei, das stimmt nicht. Ich würde gerade sagen, ein Anzug und Sneaker, das habe ich nur einmal in meinem Leben getragen und damit habe ich mich dann gar nicht wohl gefühlt. Diese Gegensätze, die waren mir zu weit, dass ich sie überbrücken konnte.
Und wie ist es mit Jeans und Krawatte?
Auch nicht. Gut, das
wären, beruhigt mich.
Das wären genau solche Gegensätze, die bekomme ich nicht verheiratet.
Das freut mich. Also, letzte Frage, Business oder Eco?
Oh, das fragt mich der Richtige. Jetzt müssen wir ja doch noch offenbaren, warum wir das immer sagen. Wir beide reisen ja gerne zu unseren Tauchurlauben. Und die sind ja auch ausgewählt und meistens weiter weg. Und da gönnen wir uns dann ja die Business Seats, um ausgeruht anzukommen und auch gesund wieder aufzutauchen. Und innerhalb von Deutschland ist die Antwort die Deutsche Bahn.
Ja, das habe ich mir gedacht. Oder das Fahrrad, ja. Gut, das war Wertewandel Wachstum. Ein Gespräch über Tech, M&A, unternehmerische Werte und die Kunst, Wachstum mit Weitsicht zu gestalten. Über die persönlichen Einsichten von Jan Pörschmann. Vielen Dank, lieber Jan, für diese offenen Worte und die offenen Einblicke, vor allen Dingen in deinen Weg, deine Haltung und deine Sicht auf die Dinge. Wenn die Hörer sich eine Sache aus unserem Gespräch mitnehmen sollten, welche wäre das?
Eine Vision hat wahnsinnig viel Kraft. Lass uns an den Visionen arbeiten.
Also nicht zum Arzt gehen?
Nein.
Sehr gut. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und teilt ihn gerne weiter. Über eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast freuen wir uns sehr. Vielen Dank an Björn von der Technik und bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig und wachsam.